Asis Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 9. Februar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Zusammenarbeit zur Förderung der Fähigkeiten der indonesischen Wanderarbeiter. Unabhängigkeit der Medien bei Pilkada und Präsidentschaftswahlen 2019. Ausbau der Infrastrukturen in Asmat. Taiwan hilft Indonesien, die Nahrungsselbstversorgung zu verwirklichen. Bürgermeisterin von Surabaya bei dem Welt Urban Forum. Erleichterung des Importes für IKM. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Arbeitsminister M. Hanif Dakiri und der Vorsitzende der Stiftung Tahir Foundation, Datuk Sri Prof. Dr. Tahir, unterzeichneten am Donnerstag, dem 8. Februar 2018 in Jakarta, den Zusammenarbeitsvertrag um ein Pilotprojekt zur Steigerung der Fähigkeiten der indonesischen Wanderarbeiter zu veranstalten. Minister Dakiri teilte der Presse mit, die Zusammenarbeit diene auch dazu, die Fähigkeiten, die den indonesischen Wanderarbeitern entsprechen und die den Nutzen für sie bringen, zu entwerfen. Im Zufolge möchte die Regierung den indonesischen Wanderarbeitern dabei helfen, die Fähigkeiten und die Arbeitschancen zu bekommen, um im Ausland zu arbeiten. Dem Zusammenarbeitsvertrag nach wird die Stiftung Tahir Foundation die fähigkeitsbasierten Trainingsprogramme für 5.000 indonesische Wanderarbeiter veranstalten und finanzieren, sowie die Geräte für die Arbeitstrainingszentren der Regierung versorgen. Der Leiter des Indonesischen Presserates, Josef Adi Prasetyo, beleuchtete die Unabhängigkeit der Medien und Presse im Hinblick auf die Durchführung der nebeneinander laufenden Wahlen der Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeister in Indonesien 2018. Bei der Eröffnung der Nationalkonvention der Massenmedien sagte es Josef Adi Prasetyo am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, dass die Durchführung dieser Wahlen die Prüfung für die Unabhängigkeit der Nationalpresse und Medien sei. Er fuhr fort, die parteiische Unterstützung der Medien für bestimmte Seiten in der Nationalpolitik werde zur Herausforderung bei diesen Wahlen 2018 und 2019 der man sich stellen müsse.
Pada menjelang dan pasca Pilpres 2014, tayangan media-media kita termasuk televisi.
Biden Presidential Wahlen 2014 ging die Sendung des Fernsehers von Aussehen zwei Kräften aus, nämlich die Unterstützung für die Regierung und die der Opposition gegen die Regierung. Diese Berichterstattung wird bis zu den Wahlen Pilkada 2017 und 2018. Dies soll bei den Wahlen 2019 vergrößert werden. Wir wissen, dass die Pilkada 2018 171 Regionalleiter in 17 Provinzen, 39 Städten und 110 Bezirken umfassen werden. Man prüft die Presse, ob sie ihre Funktion richtig oder unter politischen Interessen durchführt. Josep Adi Prasetyo fuhr fort, dass die indonesische Presse von globalen Gesellschaften bei der Durchführung der einheimischen Pressefreiheit beobachtet wird. Trotzdem hätte die nationale Presse Herausforderungen, um über die Meinung der Gesellschaft in den verschiedenen Regionen umfassend zu berichten und die Vielfalt in Indonesien zu erhalten. Die Fragen der Unterernährung in Asmat hat sich vermindert, um die außergewöhnlichen Ereignisse der Epidemie von Masern wurde am 5. Februar 2018 auch vom Bezirksleiter von Asmat abgeschafft. Um die Unterernährung in Asmat nicht zu wiederholen, sagte die indonesische Gesundheitsministerin Nila Muluk am 8. Februar. Man solle dieser Unterernährung voraussehen, indem man unter anderem die Infrastrukturen ausbaue. Laut Nila Muluk werde die Unterernährung von der Essenweise, Haltung und der Entzündung hervorgerufen. Geografisch ist die Nahrungsversorgung in Asmat sehr wenig, da 90% des Bodens von Asmat aus Torf bestünden, erklärte die Gesundheitsministerin weiter. Das Gesundheitsministerium, das Ministerium für Bau und Volkssiedlung und das Landwirtschaftsministerium haben unter der Koordination der Ministerin für Entwicklung der Menschen und Kultur weiteren Plan über die Trinkwasserversorgung, sanitäre Einrichtungen und Nahrungsmittelversorgung in Asmat. Das indonesische Landwirtschaftsministerium arbeitet mit 5 Landwirtschaftsexperten aus Taiwan zusammen, um im Bezirk Karawang, Wesiava, die genossenschaftliche Landwirtschaft zu entwickeln, um die Nahrungsselbstversorgung zu verwirklichen. Der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsbehörde für landwirtschaftliche Fläche, Dedi Nur Syamsi, sagte in seiner schriftlichen Erklärung am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, in Jakarta, dass Taiwan ein modernes landwirtschaftliches Land in Asien sei und viele Erfahrungen haben, um das Nahrungsselbstversorgungsprogramm in Indonesien zu unterstützen. Als Anfangsschritt der Zusammenarbeit veranstaltete Indonesien und Taiwan am 6. und 7. Februar 2018 in Karawang, Wesiava ein Seminar über genossenschaftliche Landwirtschaft. Der Leiter des taiwanischen Landwirtschaftsrats, Hung Chung Siu, brachte vor der Presse zum Ausdruck, dass Indonesien guten geografischen Zustand, fruchtbaren Boden und freundliches Klima habe, die Nahrung Selbstversorgung unterstützen können. Die taiwanischen Experten sind die Experten im Bewässerungs-, Reis-, Bepflanzungs-, Gartenbau- und landwirtschaftlichen Aufklärungsbereich. Die Bürgermeisterin von Surabaya, Tri Risma Harini, wird die Sprecherin bei dem Welt Urban Forum, das vom 7. bis 13. Februar 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfindet. Der Leiter der Außenzusammenarbeitsabteilung der Stadtregierung Surabaya, Januar Hermawan, erklärte, dass das Welt Urban Forum ein nicht-legislatives Weltforum sei, das das UN-Habitat jeden 2 Jahren seit dem Jahr 2002 veranstalte. 193 UN-Mitgliedsländern nehmen daran teil. Das Welturbanforum fokussiert sich auf die nachhaltige Entwicklung und Siedlungen. Das Welturbanforum ist ein erstes Forum, das die neue Stadtagenda diskutiert, die beim dritten Habitatforum in Quito im Jahre 2019 adoptiert wurde. Die Stadt Surabaya spielt wichtige Rolle, die neue Stadtagenda zu formulieren. Außerdem war Surabaya der Gastgeber von der dritten Habitat-Konferenz PrepCom 3, bei der man den Entwurf der neuen Stadtagenda diskutiert. Das indonesische Industrieministerium formuliert über das Generaldirektorat für Klein- und Mittelständische Industrie die Lösung zur Verbesserung der Erleichterung des Importes für diese Industrie. Es gibt zurzeit 42 Klein- und Mittelständische Unternehmen, die diese Erleichterung angewandt hätten. Nach Angaben des Generaldirektorats für den Zoll des Finanzministeriums umfasste diese Klein- und Mittelständische Industrie das Kupfer- und Messinghandwerk. Die Generaldirektorin für Klein- und Mittelständische Industrien des Industrieministeriums, Gati Wibawaningsih, sagte am Donnerstag, dem 8. Februar 2018 in Solo, dass die Erleichterung für Klein- und Mittelständische Industrien, die im Januar 2017 erklärt worden sei, dazu beitragen solle, die Produktionskosten zu reduzieren und die Einnahmen dieser Industrien zu steigern. Dadurch verbesserten sich ihre Produktivität und Konkurrenzfähigkeit. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.729,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.434,83 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.440 Rupiah. Unun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema Das Treffen der ASEAN-Verteidigungsminister in Singapur, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN trafen sich in Singapur vom 5. bis 9. Februar 2018. Es ist schade, dass das erwartete Treffensergebnis angesichts der Fertigstellung der Verhaltenskodex Code of Conduct mit China im Südchinesischen Meer noch nicht erreicht werde. Nach dem Treffen anerkannte der singapurische Verteidigungsminister Ing Eng Hen Am Mit Wo den 7. Februar 2018 an, dass die Frist von einem Jahr zur Lösung dieser Frage unrealistisch sei. Die komplizierte Frage des chinesischen Meeres zur Formulierung der Verhaltenskodex wird noch nicht vereinbart. Im letzten Jahr haben ASEAN und China den Entwurf der Verhaltenskodex im Gebiet des chinesischen Meeres adoptiert. China stimmte darin überein, ein Gespräch mit den ASEAN-Mitgliedstaaten, die das chinesische Meer beanspruchen, zu beginnen. In diesem Jahr wird die bindende und von China zugestimmte Vereinbarung ein Ziel der das Meer beanspruchenden ASEAN-Mitgliedstaaten. Aber das Ergebnis kann allerdings noch nicht erwartet werden. Warum wünschen Sie sich bald diese Verhaltenskodex? Einige Länder halten dafür, dass China die Souveränität der Länder im Gebiet des chinesischen Meeres nicht respektiere. Die chinesische Regierung durch den Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, sagte, dass Peking mit den ASEAN-Mitgliedstaaten schon zusammengearbeitet haben, um die Verhaltenskodex, die alle Seiten befriedigen können, zu formulieren. Im Gegensatz dazu sagte ASEAN durch die Außenministerin aus Singapur, Vivian Balakrishnan, dazu, die ASEAN-Außenminister machen sich die Sorge um die steigenden Aktivitäten Chinas auf dem künstlichen Festland im südchinesischen Meer. Indonesien hat aber ein eigenes Konzept angesichts der indopazifischen Region, die auch das südchinesische Meer umfasst. Es bleibt zu hoffen, dass die von ASEAN mit China entworfenen Verhaltenskodex sofort fertiggestellt werden könnten, sodass der Konflikt im südchinesischen Meer bald zu Ende gehe. Dieser Prozess soll umfassend durchgeführt werden, damit alle Seiten die Verhaltenskodex mit offenen Herzen akzeptieren können. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 9. Februar passierten, wie folgt. 1971, der Eisenbahnunfall von Aitrang erweist sich als größtes Desaster in der Geschichte der Trans-Europe-Express-Züge. Das Entgleisen des TEE 56 verbunden mit der Kollision eines ihm entgegenkommenden Nahverkehrszuges verursacht 28 Tote und 42 schwer Verletzte. Bei dem Eisenbahnunfall von Aitrang entgleiste am Abend des 9. Februar 1971 bei Aitrang der Trans-Europe Express Bavaria. In diesem Trümmer ein Nahverkehrszug fuhr. 28 Menschen starben, 42 weitere wurden verletzt. Der Unfall war der schwerste Eisenbahnunfall, an dem je ein TEE beteiligt war. Der Fahrdienstleiter im Bahnhof Aitrang bemerkte die Entgleisung des T nicht direkt, wohl aber eine ihm unerklärliche Besetzmeldung bei der Streckengleise. Er nahm sofort die Einheit für den einfahrenden Schienenbus aus Kompetenz zurück. Dies war aber für den Lokführer des Schienenbuses zu spät. Er konnte seinen Zug noch auf unter 40 km pro Stunde abbremsen. aber den Aufprall auf den Triebkopf des T nicht mehr verhindern. Hier starben 2 weitere Menschen und 6 weitere wurden verletzt. 28 Tote, einschließlich der beiden weitere Menschen und 6 weitere wurden verletzt. 28 Tote, einschließlich der beiden Lokführer, 19 schwer und 23 leicht Verletzte waren die Folge. Unter den Toten befand sich der Schauspieler, der Regisseur Leonard Steckel. Die Hochzahl der Opfer erklärt sich auch daraus, dass die Fenster des TEE-Triebzuges nicht aus Verbundglas bestanden und beim Entgleisen zerplatzen. Auch war das Mobiliar des Speisewagens nicht fest mit dem Fußboden verankert und Spiele bestanden aus normalen. Die Balkan Entente, oder eigentlich auch als Balkanpakt oder Erster Balkanpakt, war ein am 9. Februar 1934 für 7 Jahre geschlossenes militärisches Bündnis zwischen mehreren Balkanländern. Vertragsstaaten waren die Türkei, Griechenland, Rumänien und Jugoslawien, die Balkanländer Albanien und Bulgarien sowie das nördlich gelegene Ungarn blieben dem Bündnis fern. Die Balkan-Entente war als defensives Bündnis konzipiert. Der Vertragspartner garantierten sie gegenseitig die Sicherheit ihrer Grenzen. Im Besonderen richtete es sich gegen den bulgarischen Revisionismus. Sie gewährte aber nur gegen Angriffe anderer Balkanstaaten Schutz bei Angriffen anderer Mächte wie etwa Italien, waren die Bündnispartner nicht zum Beistand verpflichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das war Vergangenheit und Gegenwart. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien bemüht sich des Weiteren um Wirtschaftswachstum. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati bestätigt, dass Indonesien des Weiteren Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft, zur Verteidigung der Stabilität der Arbeit aus dem Staatsetat APBN ergreifen werde. Das sagte Sri Mulyani am 7. Februar dieses Jahres angesichts der neuesten Bewertung des Internationalen Währungsfonds IWF über die indonesische Wirtschaft. Sri Mulyani sagte dazu, eine der Bemühungen zur Verteidigung der Stabilität der APBN sei, das Defizit des Budgets in Höhe von 3% für das Bruttoinlandsprodukt zu belegen. Vorher verlegte der IWF das Ergebnis der Bewertung, die in der Beratungsmeldung des Artikels 4 für Indonesien 2017 herausgegeben wurde und am 10. Januar dieses Jahres beim Treffen des Exekutivrates des IWFs in Washington DC erörtert wurde. In der IWF-Bewertung belegt Indonesien eine gute Position, um verschiedene sozialwirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen, die von der guten Arbeit im Investitionssektor und dem Export gefordert wird. Der IWF setzt durch das Finanzreformprogramm und andere Reformprogramme könne das potenzielle Wachstum Indonesiens 6,5% mittelfristig bis zum Jahr 2022 erreichen. Die IWF-Exekutivdirektoren lobten bei jenem Treffen die Wirtschaft Indonesiens und begrüßten das Maßnahmenpaket der kurzfristigen Autorität, um das Wachstum und die Stabilität zu unterstützen. Der IWF-Direktorenrat hielt auch die Bemühungen der APBN für positiv, dass sie sich auf öffentliche Ausgaben konzentrierten. Er begrüßt auch die Entwicklung der Investitionen in die Infrastruktur in Indonesien. Die Exekutivdirektorin des IWFs betonte ebenso die effiziente Finanzreform. Die Priorität sei und meinen, dass die heutigen Finanzmaßnahmen Indonesiens die Stabilität der Preise gewährleisten und das Wirtschaftswachstum fordern können. Inzwischen sagte der Gouverneur der Indonesian Zentralbank Agus Martowardoyo die Meinung des IWF-Stimme mit dem Ergebnis der Bewertung der Indonesian Zentralbank, die davon überzeugt sei, dass die Wirtschaft Indonesiens sich weiter verbessere überein. Die Inflation sei 2017 auf niedrigem Level, nämlich 3,61% gewesen, und dadurch habe man in den letzten 3 Jahren diese kontrollieren können. Ihm zufolge erreichte das Wirtschaftswachstum 2017 5,07%. Dies sei durch Verbesserung der Investitionen, der Infrastruktur durch die Regierung und die Rolle des Privatinvestition gefordert worden. Die Verbesserung des Wirtschaftswachstums sei auch durch eine gesunde Leistungsbilanz und einem großen ausländischen Investitionsstrom, wie auch dem stabilen Wechselkurs des Rupiah bezeichnet worden. Dadurch betrüge die Devisenversorgung Indonesiens Ende 2017 den höchsten Rekord in der Geschichte mit 130,2 Milliarden US-Dollar. In diesem Zusammenhang konnte man die Stabilität des Finanzsystems 2017 pflegen. Das war das Programm Unser Indonesien.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, ein Reise nach Bali zu machen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesien RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German-Hören. Di CNN Travel International hat die Küste Nyang-Nyang im Dorf Pecatu Badung auf Bali als eine der besten Küsten der Welt auf einer Liste ernannt. Diese Küste sollte von Ihnen besucht werden, wenn Sie nach Indonesien reisen. Sie bietet den Besuchern weißen Sand mit ruhiger und geborgener Lage an, die in anderen populären Küsten auf Bali wie Kuta und Pandawa schwer zu finden sind. Nyang-Nyang liegt Anderstrasse Uluwatu Pecatu, Kuta, und Badung. Die Nyangnyang Küste ist noch nicht so bekannt wie andere Küsten in der Gegend Südkutas. Sie liegt vor der hinduistischen Gebetsstätte Pura Uluwatu. Der Zugang zu dieser Küste ist schwer und liegt unterhalb eines Abhangs und Hügel. Um diesen Strand zu erreichen, müssen Sie eine abschüssige Treppe mit hunderten von Stufen herunterlaufen. Dafür sollten Sie eine gute Ausdauer haben. Wenn Sie diese Küste besuchen möchten, sollten Sie im Mai bis Oktober und nicht in der Regenzeit kommen, da die Treppenstufen rutschig und lästig sind. Die Müdigkeit nach dem Laufen über die Treppen wird nach ihrer Ankunft an der Küste Nyangnyam verschwinden. Die Landschaft des Meeres, die die Küste mit dem Indischen Ozean verbindet, wird sie überraschen. Die Küste ist noch natürlich erhalten und noch nicht von vielen Menschen frequentiert. Die Touristen, die Ruhe und Einsamkeit lieben, sollten sie besuchen. Die hohen Wellen sind sehr für Surfer geeignet. Man sagt sogar, dass diese Küste ein Paradies der Surfer sei, aber eben nicht gut für die Schwimmer. Andere Aktivitäten, die jedoch hier durchgeführt werden können, sind selten, sich vor die Sonne zu setzen und Perlen zu suchen. Nachdem Sie die Küste Nyangnyang besichtigt und den Hügel bestiegen haben, können Sie eine andere Aktivität, nämlich das Gleitschirmfliegen, durchführen. Sie können damit dort auch den Sonnenuntergang, den Blick auf den Abhang und die Küste auf der Luft genießen. Da die Küste Nyangnyang in Uluwatu, Südkusta liegt, sollten Sie bei einem Besuch auch die Schönheit anderer Touristenziele, wie unter anderem Pura Uluwatu, erleben. Es gibt daneben auch noch andere schöne Küsten, wie unter anderem Kramakandara und Green Powell in der Nähe von Nyangnyang. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Küste Nyangnyang. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen das Dorf Kampung Adat Pulau in Garut vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer in der Provinz West Java, genau in dem Bezirk Garut gibt es eine Siedlung in der Mitte des Sees Changkwang. Die Siedlung heißt Kampung Adat, ist ein Ziegarty und beinhaltet 7 Gebäude, deren Anzahl immer beibehalten wird. 6 Gebäude dienen als Residenz und sind nach 6 Mädchen benannt, während ein anderes Gebäude, das als Moschee benutzt wird, einem Jungen zugeordnet wird. Die 7 Gebäude sind Symbole der Anzahl der Kinder des Gründers des Kampung Adat Pulo, nämlich Mbah Dalem Arif Muhammad. Hatte 6 Tochter sowie einen Jungen und war der erste muslimische Verbreiter in der Region. Alle Gebäude in diesem Kampung Adat Pulo haben ein langgestrecktes Dach, aber das Haus der Vorsitzenden sieht anders als die anderen aus, weil das Dach aus Fasern besteht. Jedes Haus ist von einer Familie bewohnt. Es gibt noch viele Bräuche, die bis jetzt beibehalten sind, wie das Erbrecht. Der Empfänger des Erbrecht ist kein Sohn, sondern eine Tochter. Dieser Brauch entstand aufgrund des Todes von Mbah Arif Sohn, als beschnitten wurde. Bis jetzt besitzen die Leute von Kampung Adat Pulo keine 4 beeinigen Tiere, wie Kühe, Pferde, Ziegen und so weiter. Dies liegt daran, dass die meisten Menschen arbeiten und ihr Geld durch Ackerbau und Gartenarbeit verdienen, so dass befürchtet wird, dass diese Tiere die Felder und Plantagenbewohner schädigen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, obwohl es nicht erlaubt ist, diese Tiere zu halten, ist es den Menschen von Kampung Adat Pulo nicht verboten. Fleisch von diesen Tieren zu essen. Eine weitere Besonderheit ist, dass Menschen am Mittwoch und Mittwochabend das Grab des Dorfgründers nicht besuchen dürfen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem heutigen Musikregenbogen-Programm präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Südost-Nusa Tenggara. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Hören Sie nun Tana Wulio. Gute Unterhaltung.
Tanah Bali, libu tobat.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade das Lied aus Südost Nusa Tenggara mit dem Titel Tanah Wolio. Dieses Lied wurde von Rosnah gesungen. Wolio ist ein Name der Stadt Baubau auf der Buton-Insel. Wolio, ein Dorf, der von Mia Patamiana gebaut wurde. Er war ein Gründer der Stadt Baubau. Wolio ist auch die Einheitssprache, die in der Königreichszeit Buton verwendet wurde. Zu der Zeit verwendete man Wolio als lokale Sprache in Südost Nusa Tenggara. Das Lied Tanah Wolio erzählt über die Gegend Wolio, die Naturschätze wie Mineralien und Fische hat. Die Lyriken in diesem Lied handelt es um Hoffnung vor dem Wohlstand durch die Potenzentwicklung von der Gegend Wolio. Liebe Zuhörer, bevor wir die anderen Volkslieder aus der Gegend Südost Nusa Tenggara weiter erzählen, hören Sie nun das Volkslied mit dem Titel Tong Kuno. Viel Spaß beim Zuhören.
Amarintang di bukura amparo.
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations, das Lied Tongkuno, das von Ebert gesungen wurde, ist ein Volkslied aus der Gegend Muna in Südost Nusa Tenggara. Dieses Lied wurde von Moses Lakahia komponiert und erzählt über das Dorf Tongkuna. Das Dorf Tongkuno, oder man nennt dieses Dorf Kampung Lama, oder Liwu Ngodau. Dieses Lied liegt auf der Insel Muna, der als die Gesellschaften von Muna wohnten. Die Liriken in diesem Lied erzählt über der Dorf Tongkuna, der die Tradition von der Gegend Tongkuno hat. Durch die Liriken sind die Ratschläge für die Jugendgenerationen, die Tradition von den Vorfahren in Muna zu schützen. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Volkslieder aus Südost Nusa Tenggara mit dem Titel Antalagi Lele Rumato und Katinduku, die von Iin Indriati gesungen werden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder 11.785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 54, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.